Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, der diesem ersten Advent zugeordnet ist, ist eins der sieben Sendschreiben, und zwar das an die Gemeinde in Laodicea. Wir befinden uns etwa am Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, so 90 nach Christus. Die Gemeinde in Laodicea besteht seit zwei Generationen etwa und äußerlich läuft alles super. Es ist eine Gemeinde, die sehr reich ist, vermögend ist. Viele der Gemeindeglieder haben Geld, geben auch das Geld, kein Problem. Gibt auch, so wissen wir es zumindest nicht, irgendwelche inneren Spannungen, dass da irgendwas hin und her geht. Alles soweit äußerlich in Ordnung. Aber das Innerliche, das Glaubensleben, ist mit den Jahren immer mehr eingerostet. Man hat sich angepasst an die äußeren Umstände in der Stadt und mit dem politischen System. Man ist ein Stück weit abgeschlafft. Ja, man spricht noch über Jesus, aber so lebendiger Glaube, eher Fehlanzeigen. Und in diese Situation hinein bekommt die Gemeinde von Jesus einen Brief. Er schreibt sie direkt an. Er sagt ihnen etwas zu und in diese Situation hinein. Er kommt zu ihnen, wir haben ja darüber gesprochen, Advent heißt, er kommt. Er kommt auch 60 Jahre nach seinem Kommen in diese Welt, nochmal neu, nach Laodicea. Und er spricht sie an. Und das, was er ihnen zu sagen hat, das ist der Predigttext für den heutigen Sonntag. Wir wollen hören auf Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und hab genug und ich brauche nichts und weißt nicht, dass du elend, jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, darum wollen wir dich bitten für diese Predigt um hörende Ohren. Ohren, die nicht nur akustisch wahrnehmen, sondern die wirklich verstehen, was du im Geist den Gemeinden, aber auch eben uns, was du mir zu sagen hast. Und dass das passiert, dass wir die Stimme deines Geistes vernehmen in dieser Predigt, dazu brauchen wir deine Hilfe. Darauf brauchen wir deinen Segen. Und darum wollen wir dich bitten, Herr. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes durch deinen Heiligen Geist. Amen. Jesus ist knallhart. Er sieht, wie der geistliche Zustand der Gemeinde in Laodicea ist, und er fällt ein hartes Urteil. ihr seid lau, so sagt er den Menschen dort in Laodicea, ihr seid lau und weil das so ist, speie ich euch aus. Geistliche Lauheit führt dazu, dass Gott auch Menschen, die sich seiner Gemeinde zurechnen, ausspuckt. Das ist die harte, deutliche Sprache der Bibel, das ist die klare Aussage des Evangeliums für diesen Sonntag in diesem Predigtext. Lauheit heißt, du gehörst ab sofort nicht mehr zu mir. 2000 Jahre später, nachdem dieser Brief geschrieben ist, dieses Sendschreiben, hören wir diese Worte. Wir sind jetzt nicht die Gemeinde in Laodicea, aber wir haben uns zu prüfen. Sind wir vielleicht in einer ähnlichen Situation? Sagen wir vielleicht auch, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts, weder von materiellem noch im Glauben ist doch alles in Ordnung. Glaubens-TÜV-Siegel, das knall ich mir mal auf mein eigenes Leben drauf. Oder ist es nicht vielleicht doch eher so, dass auch du arm, blind und bloß bist? Und es geht hier um Lauheit, geistliche Lauheit, die so hart angegangen wird von Jesus. Jetzt könnte man vieles darüber sagen, darüber predigen, was das heißt, ausgespuckt zu sein aus dem Mund Jesu, was heißt eigentlich, da zur Gemeinde zugehört zu haben, dann aber ausgespuckt zu werden. Das will ich hier nicht tun an dieser Stelle, sondern ich will auf das eingehen, wie man geistliche Lauheit überwindet. Denn das ist das, was Jesus dann hier in dem Sendschreiben sagt, was die Gemeinde zu tun hat, damit das nicht passiert und damit man wegkommt von der geistlichen Lauheit. Und das ist eben auch das, was dich vielleicht heute Morgen angeht, wenn du geistlich lau geworden bist, dass du neu hören darfst und sollst, wo du nachbessern musst, damit du geistliche Lauheit überwindest, so wie Jesus, so heißt es hier, auch überwunden hat. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, wie man geistliche Lauheit überwindet. Ich habe ganze 6 Punkte mitgebracht, denn das ist das, was dieser Text uns sagt. Erstens, ich möchte sprechen über das Kaufen von Gold. Zweitens, über das Zulegen weißer Kleider. Drittens, über das Erwerben von Augensalbe. Viertens, über das Bußetun. Fünftens, über das Auftun der Tür. Und sechstens, über das Hören auf den Geist. Wie man geistliche Lauheit überwindet. Das Erste, das Kaufen von Gold. So heißt es hier im Vers 18, ich rate dir, das ist das Erste, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist. Das ist jetzt natürlich nicht irgendwie die Empfehlung, geht jetzt morgen alle hin und kauft bei der Deutschen Bank oder bei dem Edelmetallhändler ein Maple Leaf oder ein Krügerrand oder eine Britannia oder wie all die Unzen Gold auch heißen. Darum geht es nicht. Die Bibel, das wissen wir, vergleicht den Glauben immer wieder mit Gold. Gold ist ein Signum in der Bibel für echten Glauben. Also immer und immer wieder wird das in Verbindung miteinander gesetzt, weil eben viele Eigenschaften des Goldes dem gleichen wie der wahre Glaube ist. Also, Gold muss echt sein. Also wenn ihr eine Goldmünze habt und wollt ihr jetzt versilbern, weil momentan ist Goldpreis ja extrem hoch und sagt, naja, will den nächsten Urlaub finanzieren, da bringe ich mal meinen Krügerrand zum Edelmetallhändler. Wisst ihr, was er als Erstes macht? Der prüft, ob die echt ist. Der guckt nicht nur aufs Äußere, der legt das auf so ein Detektorgerät und überprüft die Echtheit des Goldes. Und so ist es auch mit dem wahren Glauben. Gott prüft auch den Glauben. Reicht nicht, dass du getauft bist, konfirmiert bist, brav deine Kirchensteuer bezahlst, dass du kirchlich geheiratet hast und irgendwann auch von einem Pfarrer beerdigt wirst. Wilhelm Busch hat immer gesagt, du wirst nicht dadurch zum Auto, weil du in der Garage übernachtest, das bringt dir gar nichts. Du kannst nur zu Jesus gehören, wenn du echten Glauben hast und eine Kirchenmitgliedschaft oder irgendwelche religiösen Zeremonien taugen und bringen nichts, wenn sie nicht echt sind. Sprüche 17, Vers 3 heißt es, der Herr prüft die Herzen wie Gold. Und wenn wir selber schon feststellen, in unserem Glauben stimmt was nicht, ich bin lau geworden, hey, da müssen wir Glauben kaufen. Also Gold kaufen heißt hier Glauben kaufen. Glauben ist damals, Gold ist damals in der Antike das Wertvollste gewesen, was es gab. Das war so ein Synonym und auch bei uns ist das ja so immer noch verankert, das ist ja so eine archetypische Bezeichnung, Gold, etwas ganz Wichtiges, nicht der beste Athlet bei irgendeinem Wettbewerb, der kriegt die Goldmedaille, weil er der Beste ist halt. Gold ist extrem wertvoll und genauso ist es beim Glauben. Auch Glaube ist extrem wertvoll, nicht extrem wertvoll, er ist das Wertvollste, wichtiger als alles Gold. kauft Gold von mir, sagt Jesus. Und zwar Gold, das im Feuer geläutert ist. Auch das ist so eine Eigenschaft von Gold. Damals, wenn man Gold gefunden hatte, dann war es zum Teil verunreinigt mit anderen Metallen. Dann wurde es dann erhitzt im Feuer. Das wurde geläutert, das wurde gereinigt. Dann war die Schlacke weg, das Unreine weg. Und so ist es auch für wahren Glauben. Wahrer Glaube braucht Anfechtung. Ohne den wirst du nicht geläutert. Und das ist viele, die sind lau geworden, sagen, naja, die Anfechtung möchte ich nicht. Ja? Ich ziehe mich lieber zurück. Auf der Arbeitsstelle jetzt von Jesus reden, das gibt Probleme, gibt doch heute Probleme. Wir leben in Deutschland mittlerweile in einem Land systemischer Christenverfolgung, ganz unterschwellig. Aber könnt ihr alle ausprobieren, wenn man auf einmal zitiert wird zum Chef. Wenn man auf einmal Disziplinarverfahren, nicht nur bei der Kirche, auch dann im Staat bekommt, weil man laut über Jesus gesprochen hat. Aber wenn du dich dem entziehst, diesen Läuterungen, diesen Anfechtungen, dann behältst du die Schlacke bei dir. Kauft Gold von mir, sagt Jesus hier, das im Feuer geläutert ist. Und dann guck mal auf deinen Glauben, ob du nicht da lau geworden bist. Dass es in deinem Glauben vier Rückwärtsgänge, aber nur einen Vorwärtsgang gibt halt. Ne? So nach dem Motto, bei kleinstem Gegenwind, da muss ich mich zurückziehen halt. Kauf Gold von mir. Und Gold, das wussten die Menschen, zu denen Jesus hier sprach, Gold gehört eigentlich in den Tempel. Ja, da muss es hin. David, der sammelt das ganze Gold, der baut zwar den Tempel selber nicht, aber er spart es auf für Salomo. Und dann wird alles im Tempel mit Gold überzogen, auch schon in der Stiftshütte. Die Gegenwart Gottes, die Lade ist mit Gold überzogen, die Gegenwart Gottes. Kauf Gold von mir. Und wo hört der Glaube hin? Der Glaube gehört zum Allmächtigen. Der gehört zu Jesus. Der Glaube gehört nicht an unser Sparbuch geklemmt, nicht an meine Ehefrau geklemmt halt, nicht an meine Promotion, die ich geschrieben habe, nicht an die Dinge, die mich ausmachen, meinen Gesellenbrief oder was auch ich immer, mein Haus und sonst irgendetwas. Mein Glaube gehört zum Herrn, so wie das Gold in den Tempel gehörte, zum Herrn in die Gegenwart Gottes, so auch hier. Und das ist das Erste, was Jesus hier rät, der Gemeinde in Laodicea, angesichts ihrer Lauheit. Kümmer dich um deinen Glauben. Kauf Gold von mir. Und da schlag mal in dich. Wie ist es denn bei dir mit dem Kümmern um deinen Glauben? Hast dich hoffentlich um dein Auto gekümmert, dass es winterfest ist. Ja, Winterreifen drauf und Kühlmittel rein und die Dichtung nochmal abgeschmiert. Wichtig, wichtig. Wir kümmern uns um so viele Dinge. Wie ist es mit dem Kümmern um deinen Glauben? Gott sagt dir, angesichts deiner Lauheit, kümmere dich um deinen Glauben, kaufe Gold von mir. Ein zweites, was Gott hier sagt, angesichts der Lauheit in Laodicea, er rät zum Zulegen weißer Kleider. Du weißt hier, ich rate dir, dass du weiße Kleider von mir kaufst, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Da wissen wir, hier ist nicht ein Kleidungsstück so aus Wolle, Baumwolle oder aus Polyester gemeint, was wir bei Versace, Gucci, H&M oder C&A kaufen können. Nein, hier ist ein anderes Kleid gemeint. Die Bibel spricht auch hier wieder in einem Bild von Anfang an. Das Bild des Kleides ist ein tiefes Bild, was die ganze Bibel durchzieht. Schon im Paradies, nicht? Als sie Adam und Eva sündlos sind, da sind sie nackt und sie schämten sich nicht. Dann fallen sie in Sünde und dann geht die Scham los. Dann versuchen sie sich zu bedecken mit Feigenblättern und es funktioniert nicht. Gott muss sie mit Fellen bekleiden. Aber dieses Bild wird immer weiter gesponnen, einfach der Sündhaftigkeit. In Jesaja 64 heißt es, alle unsere Gerechtigkeit, also alle menschliche Gerechtigkeit, ist wie ein beflecktes Kleid. Wie ein beflecktes Kleid. Das wissen wir, wenn wir irgendwie den ganzen Tag im Garten gearbeitet haben, Garten umgegraben haben, Bäume geschnitten, dann sind unsere Klamotten dreckig von dem, was wir gemacht haben. Wenn wir Metzger sind und schlachten den ganzen Tag Tiere, dann wissen wir, dass unsere Klamotten irgendwann voller Schweiß und Blut sind. Das, womit wir uns beschäftigen, das beschmutzt unsere Kleider. Das ist schon im Äußeren so. Aber so ist es auch für den in die Sünde gegebenen Menschen, der ja nackt in diese Welt kommt, nackt wieder raus. Wir sind in einer Welt voll Sünde und wir sind Sünder. Und deshalb beflecken wir uns permanent mit Sünde. Deshalb dieses Jesaja-Wort. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. In dieser Welt sind wir beschmutzt von oben bis unten mit Sünde und können vor dem lebendigen Gott nicht bestehen. Wir haben ein schmutziges Kleid an, das ist unsere Natur, das ist das Bild, von dem hier gesprochen wird. Dann sagt Jesus hier, ihr müsst zusehen, ihr in Laodicea, ob eurer Sündhaftigkeit, eure Kleider sind beschmutzt, ihr seid nicht mehr unter meinem Kreuz, mein Blut wäscht euch nicht rein, denn das ist das, was das Blut Jesu tut. Es wäscht unsere Beschmutztheit ab. Das war das Zeichen eben in der Taufe bei Elias. So sicher, wie er mit Wasser gewaschen ist, darf er sicher sein, wenn er bei Jesus bleibt, ist seine Sünde abgewaschen. Alles, was er falsch gemacht hat, aber dazu muss er immer und immer und immer wieder und das Kreuz kommen und sich abwaschen, weil es nicht reicht, einmal getauft zu sein, naja, da ist dann einmal clean für alle Zeiten. Nein, da musst du immer und immer wieder hin. Und da werden viele Christen lau. Die gehen nicht mehr unter das Kreuz von Golgatha und bringen ihre Schuld und Sünde. Wir sind ja in Ordnung, nicht? Das ist genau wie in Laodicea, ist doch alles okay. Geh also jeden Sonntag bei dem Latzel in die Gemeinde, dann ist ja wohl alles in Ordnung. Da ist nichts in Ordnung halt. Du musst in das Kreuz von Golgatha, musst dir das Blut vom Herrn schenken lassen, dass es dich abwäscht, dass du weiße Kleider anhast halt. Von den Heiligen heißt es in Offenbarung 7, diese sind, die ihre Kleider gewaschen haben und geweiß gemacht haben, im Blut des Lammes. Offenbarung 7, 14. Und wer das nicht hat, der wird ausgespuckt. Das ist nicht nur eine einzelne Stelle hier, Matthäus 22 ist die Geschichte von der königlichen Hochzeit, wo Jesus einladen lässt und dann kommen sie schließlich und der Laden ist voll, ganz viele und dann geht der Herr durch und dann sagt er, du hast kein Festkleid an. Da geht es nicht darum, dass einer nicht genug Geld ausgegeben hat, irgendwie einen Stock Stoff, sondern das Festkleid heißt, seine Kleider sind nicht gewaschen mit dem Blut des Heilandes Jesus Christus. Und was sagt Jesus dann? Nicht, naja, dann wollen wir jetzt nochmal nacharbeiten. Rausschmeißen, sagt er, rausschmeißen in die Hölle, das ist das Wort, das Jesus gebraucht. Schmeißt ihn heraus. Wir brauchen das weiße Kleid. Wir brauchen die, und das ist das Bild hier, die Vergebung der Schuld. Wenn Jesus sagt, kauf von mir weiße Kleider, dann heißt es nichts anderes als, komm unter das Kreuz von Golgatha, lass dich reinwaschen von deiner Schuld und Sünde. Zinzendorf, der alte Pietist, der hat geschrieben in seinem Lied hier, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und mein Ehrenkleid. Und die Bibel legt immer und immer wieder Wert auf dieses Bild, dass wir dieses Kleid anziehen halt. Also Epheser 4, zieht den neuen Menschen an. 1. Korinther 15, das Verwesliche muss das Unverwesliche anziehen. Und nochmal, es geht nicht um Kleidungsstücke hier. Es geht um das Blut Jesu, was wir anziehen müssen. Der geistliche Mensch muss sich immer wieder neu bekleiden mit dem Blut Jesu Christi. Das ist das weiße Kleid. Das ist übrigens ein Bild, was die Menschen damals in Laodicea besser verstanden haben als wir. Denn damals gab es eine Praxis in der Justiz, die so aussah, wenn jemand angeklagt war, dann bekam der Angeklagte ein schwarzes Kleid an für seinen Prozess. Und solange der Prozess lief, hatte er dieses schwarze Kleid an. Und dann sprach der Richter das Urteil und das Urteil wurde noch einmal optisch deutlich gemacht. Wurde er schuldig befunden, wurde er ganz nackt ausgezogen, dann hingerichtet oder ins Gefängnis geworfen. Aber wurde er freigesprochen, dann bekam er ein weißes Kleid an, als Zeichen dafür, er ist jetzt unschuldig, keine Strafe. Das war das Bild, das damals allen vor Augen war. Aber es meint genau das, unschuldig zu sein vor dem Richter. Und das sind wir vor Gott nur durch das Blut Jesu. Und jetzt frage ich dich nochmal in deiner Glaubenslauheit heute Morgen. Wie sieht es denn aus mit dem unters Kreuz gehen, mit dem Betteln und Bitten um das Blut Jesu Christi, dass es dich reinwäscht? Oder hast du dich auch eingerichtet, so nach dem Motto, mir ist ja schon alles in Ordnung, das bisschen Sündhaftigkeit, naja, das wird schon sein, ich bin doch eigentlich ganz in Ordnung. Oder ist dir deine Schuld und Sünde bewusst und du kommst immer wieder unters Kreuz und bekehrst dich. Und angesichts deiner Lauheit sagt Gott dir dann aber noch einmal, kümmere dich um dein weißes Kleid. Ein drittes, was uns der Herr hier sagt und rät, das ist das Erwerben von Augensalbe. Und auch das ist ein Bild wie das Gold und wie das weiße Kleid. Es geht natürlich nicht um irgendeine pharmazeutische Medizin, die wir zu erwerben haben, sondern es geht darum, dass uns geistliche Erkenntnis wichtig ist. Ich rate dir, dass du die Augensalbe von mir kaufst, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Man muss dazu wissen, Laodicea war eine reiche Stadt und war damals ein Zentrum der Augenheilkunde. Und vermutlich haben viele in der Gemeinde Geld damit gemacht, dass sie irgendwelche Salben angemischt haben und an eben diesem medizinischen Gewerbe beteiligt gewesen sind halt. Die Gemeinde war stolz darauf, halt, nicht, dass sie Menschen helfen konnten, was ja auch an und für sich nichts Schlechtes und nichts Verwerfliches ist. Halt. Aber dann kommt der Vorwurf, ihr seid blind. Das sagt Jesus hier, ihr seid blind. Die haben natürlich sehen können, rein optisch haben die Dinge wahrnehmen können. Aber sie sind geistlich blind geworden. Und das ist ein Problem. Das unterscheidet ja den Weltmenschen von einem Christenmenschen. Der Weltmensch ist blind. Der kann optisch Dinge auch wahrnehmen, der sieht gelb, schwarz, grün, der kann alles sehen, vielleicht muss er ein bisschen mit der Brille arbeiten, er kann sehen. Aber eben nur das Irdische. Und davon lässt er auch sein Leben bestimmt sein lassen. Alles, was ich sehen und anfassen kann. Die Nummern, die auf meinem Kontoauszug stehen, oh, das ist die Wahrheit, in der ich lebe halt, nicht? Die tolle, gut aussehende Ehefrau, die mir geschenkt ist halt, nicht? Das ist die Wahrheit, die kann ich sehen halt, ne? Der Weltmensch hat nur das, was er sieht. Der geistliche Mensch hat einen anderen Blick. Der hat, so sagt es die Bibel, inwendige Augen. So heißt es 2. Korinther 4. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Der geistliche Mensch, der wiedergeborene Mensch, der Christ, der guckt auf das, was unsichtbar ist. Der guckt auf eine andere Wahrheit, nicht nur auf die Realitäten dieser Welt. Das, was du anfassen und berechnen kannst. Der schaut auf das, was wirklich wahr ist. Die wirkliche Wahrheit. Nochmal, es gibt Realitäten dieser Welt, aber es gibt eben auch die Wahrheiten, die unsichtbar sind. Und diese unsichtbaren Wahrheiten, die kannst du nur sehen durch den Heiligen Geist. Dass du diese Augen hast. Also die Bibel spricht immer wieder davon. Elisa hat mit seinem Knecht da Zelt aufgeschlagen, halt. Sie sind auf Mission für Gott unterwegs und die Feinde kommen, umzingeln ihr Lager. Alles ist, der Knecht geht morgens aus dem Lager und sagt, ach du liebe Zeit, jetzt alles vorbei. Gefangennahme, vermutlich tot halt, läuft ins Zelt, alles vorbei, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Er sieht nur die Realität dieser Welt. Und dann betet Elisa, Herr, öffne du ihm die Augen. Und dann geht er wieder raus, dieser Knecht, und der Herr öffnet ihm die Augen. Und er sieht eben nicht nur die dort stehenden Kriegsknechte, die Soldaten sind immer noch da. Aber er sieht um sie herum die Menge der himmlischen Heerscharen. Und auf einmal hat sich alles verdreht. Hier ist eine ganz andere geistliche Wirklichkeit. Dann werden auch noch die Soldaten mit Blindheit geschlagen und Elisa führt sie da wie kleine Schulkinder einfach in die Stadt hinweg halt. Das ist das, was es meint, Augensalbe von Gott zu haben. Meine Existenz wirklich so zu erkennen, wie sie ist. Und das ist immer wieder etwas, was dem Widersacher gelingt, dass er uns immer wieder gefangen nimmt, dass er unseren Blick nur allein richtet auf die irdische Realität. Meine schlechte Gesundheit, meine miserable finanzielle Situation halt, nicht? Die Probleme mit meinen Kindern und Enkeln, mit meiner Ehe, all diese Dinge. Und es ist alles da und es ist alles so furchtbar halt, nicht? Und Ängste, Ängste, Furcht und Sorgen und alles macht den Glauben kaputt. Und da sagt Gott dir, hey, hör auf damit. Erwirb Augensalbe von mir, damit du siehst, was los ist. Ich bin dein Gott, glaub an mich, ich halte dich fest. Du brauchst dich nicht zu fürchten, wie Petrus auf dem See. Der hat auch den geistlichen Blick für einen Moment. Als er auf Jesus blickt, so heißt es da, da kann er auf dem Wasser gehen. Aber als er sagt, nee, den geistlichen Blick nicht mehr, ich mache die Augen mal zu und gucke nur noch auf die Realitäten dieser Welt, auf Wind und Meer, da geht er unter. Das meint es hier, Augensalbe zu haben. Erleuchtete Augen des Herzens, wie Paulus in Epheser 1 schreibt. Das ist wichtig. Und wenn wir das nicht haben, werden wir im Glauben lau. Dann vertrauen wir nicht mehr dem lebendigen Gott, sondern lassen uns bestimmt sein wie so eine Flipperkugel im Flipper halt, nicht von den Ängsten und Sorgen dieser Welt halt. Und das sagt Gott dir, gerade in deiner Glaubenslauheit, kauf Augensalbe, guck auf mich. Und guck nicht auf die vermeintlichen Realitäten dieser Welt. Ein viertes, was Jesus der Gemeinde Laodicea dann ganz klar und deutlich sagt, und das hat alles auch zu tun, alle Punkte miteinander zu tun halt, ne? Er sagt ihnen ganz klar, ihr müsst Buße tun. Er sagt im Vers 20 hier, so sei nun eifrig und tu Buße. Tu Buße. Das, was bisher war, war falsch. Du musst umkehren und anders handeln. Du musst von mir Gold kaufen, du musst meine weißen Kleider kaufen, du musst meine Augensalbe haben. Mach das, tu Buße. Nicht wie bisher, sondern umkehren. Und das ist nicht umsonst, dass dieser Text dem Advent, dem ersten Advent zugeordnet ist. Denn Advent ist, das darf ich nochmal in Erinnerung rufen, eine Bußzeit. Eine Bußzeit. Ich habe vor 3 Wochen mit den Konfirmanden gesprochen über das Kirchenjahr.
haben wir so gesprochen, Ostern, Weihnachten, Pfingsten, die Bedeutung halt nicht und die Vorbereitungszeiten und dass eben die Passionszeit und die Adventszeit eine Bußzeit ist und dass in den lutherischen Kirchen, wir sind ja reformiert, dann Paramente sind, dass dann der Altar und dass die Kanzel behangen ist mit sogenannten Tüchern halt und dass die entsprechende liturgischen Farben haben. Wenn Christusfest ist, dann ist es weiß, wenn es ein Kirchfest ist, ist es rot. Karfreitag ist es schwarz, ein Trauerfesten, aber dass die Bußzeiten violett eingehangen sind. Wir sind jetzt nicht violett eingehangen, aber wir sind in der Bußzeit, das darf ich noch daran erinnern. Adventszeit ist nicht Zeit der Weihnachtsmärkte, auch wenn wir gerade hier denken, genauso ist es halt. Da geht nur noch im Weihnachtsmarkt, nur noch hier Glühwein saufen und sich mit irgendwelchen Sachen vollfressen halt. Nein, Weihnachten ist auch nicht die Einkaufsorgie, die man zu starten hat, weil man die Kinder, die Enkel, die Nachbarn, Oma, Opa alle mit Geschenken versehen muss. Das ist Advent auch nicht halt. Und Advent ist auch nicht hier, Entschuldigung, das Lichterkettenmassaker, was wir jetzt in manchen Vorgärten sehen, was da einfach veranstaltet wird. Kann man alles machen, geschenkt. Aber was wirklich wichtig ist im Advent, das ist, dass wir Buße tun. Eine Bußzeit. Und da ist die Frage, machen wir wirklich noch Buße? Und wenn der Herr uns sowas schenkt fürs Kirchenjahr, wenn wir uns das noch schenken lassen wollen, tun wir wirklich Buße? Das Wort an Laodicea lautet, so sei nun eifrig und tue Buße. Du bist nämlich lau geworden. Und vielleicht hat deine Lauheit ja genau damit auch zu tun, dass du bußunfertig bist. Wunderbar, dass wir heute in Advent starten. Kannst du dir vornehmen, die nächsten 24 Tage neu Buße zu tun. Immer wieder zu reflektieren, wo bin ich denn falsch? Wo lebe ich denn nicht so, wie Gott es mir in seinem Wort sagt? Wo schenkt dir Gott dann die Zerknirschung des Herzens, dass du es ihm dann mit deinem Munde bekennst und bittest um Vergebung um das Falsche? Dass du quasi das Blut anflehst halt, nicht? Von dem wir gerade schon gehört haben halt, dass du ein weißes Kleid bekommst halt. Und dass du dann anders versuchst, durch die Kraft des Geistes zu leben. Also, wenn du feststellst bei dir, dass du lau geworden bist, wenn du sagst, diese Diagnose von Laodicea, die muss ich mal mindestens zum Teil auch auf mein Leben beziehen, dann ist das die Lösung. Dann sei nun eifrig, sagt Jesus hier, und tu Buße. Ein fünftes. Jesus spricht davon, dass wir die Tür auftun müssen. Er redet hier im Vers 20 und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist die Voraussetzung, dass wir den Segen Gottes erhalten, dass wir Jesus die Tür aufmachen, wenn er anklopft. Das ist natürlich erstmalig so, dass wenn er anklopft, wir aufmachen und ihn hineinlassen. Vielleicht sind ja heute Morgen Menschen hier oder zugeschaltet, die ihr Leben Jesus noch nicht gegeben haben. Die noch komplett in der Welt leben, die auch nicht so richtig alles verstanden haben, was ich eben gesagt habe. Was ist denn das für ein Bild? Reinwaschen lassen mit dem Blut. Was hat denn damit zu tun? Weil du noch blind bist. Weil du Jesus noch nicht reingelassen hast in dein Leben. Und diesen Menschen sagt Gott heute Morgen, du musst umkehren und Buße tun, du musst aufmachen. Ich klopfe heute nochmal an deine Herzenstür. Ich klopfe an. Lass mich bitte hinein. Ich möchte dich retten für Zeit und Ewigkeit. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Das, was hier beschrieben ist, das kann man gar nicht groß genug machen. Ich will, dass du mit mir auf dem Thron sitzt, wie ich mit dem Vater auf dem Thron sitzt. Dass, wenn eines Tages das Gericht kommt, du nicht auf der Anklagebank sitzt, sondern mit mir als Richter über die anderen herrschen wirst. Jesus klopft an deine Herzenstür an, wenn du noch nicht wiedergeboren bist. Auch heute Morgen in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt. Und er sagt, tu endlich auf. Mach es dann, komm raus aus diesem Falschheiten, aus dieser Lauheit. Tu auf, tu die Tür, die Herzenstür auf, damit ich bei dir einziehen kann. Und ich hoffe, dass niemand heute diesen Gottesdienst verlässt oder das Gerät abschaltet, der sagt, naja, Jesus ist noch nicht in meinem Herzen. Ich habe es nochmal gehört, aber wenn du es gehört hast, dann tu ihm die Herzenstür auf. Lass ihn rein, damit du gerettet wirst für Zeit und Ewigkeit. Aber auch wenn du schon bei Jesus bist, was ist denn das, wo Jesus immer wieder klopft? Ja, du hast ihn angenommen. Aber es gibt so ein paar Dinge, die willst du vom Heiland nicht hören. Die willst du schon anders gestalten. Deine Unversöhnlichkeit mit deinen Eltern. Deine Pornografielust. Dein Hängen am Geld. Du hast es schon dutzende Male gehört in Predigten, du hast gelesen, du hast klar verstanden. Der Herr steht vor der Tür und klopft an und sagt dir das. Aber den Punkt musst du leider mal zumachen. Da geht es um meinen eigenen Willen, da geht es um mein eigenes Fleisch, da geht es um mein eigenes Ich. Da entscheide ich und nicht du. Da wird mein Herz von mir geleitet. Und da klopft Jesus heute nochmal an. Nochmal Advent ist Bußzeit. Sagt, hey, so oft habe ich dich schon gebeten, mach das anders. Habe ich dir gesagt, lass das. Bitte, lass mich rein in dein Leben. Lass mich dich bestimmen sein lassen. Und mach das, was ich dir sage. Das ist die Botschaft angesichts deiner Glaubenslauheit, in der du jetzt momentan bist, in die du hineingekommen bist. Jesus klopft nochmal an und sagt dir, mach deine Herzenstür für mich auf und lass dich durch mich verändern, dass dein Leben mir ähnlicher wird und du nicht nach deinem eigenen Herzen lebst. Das Auftun der Tür. Und ein sechstes und letztes, was Jesus hier angesichts geistlicher Lauheit sagt, das Hören auf den Geist. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Latzel ist ja ein bisschen dement geworden. Das hat er doch eben schon im dritten Punkt gesagt. Erwerben von Augensalbe. Da ging es doch um den Heiligen Geist. Ne? Und das sagt er sowieso immer wieder halt. Nicht hört auf das Wort Gottes halt. Nicht hört auf den Geist. Übrigens, das ist ganz wichtig. Den Geist Gottes hören wir nur übers Wort. Ja? Nichts anderes. Kriege ich immer wieder E-Mails, Telefonate. Herr Latzel, mir hat im Traum Gott das und das über Sie gesagt. Und jetzt erkläre ich Ihnen Folgendes. Bitte solche E-Mails nicht schreiben. Lösche ich sofort. Höre ich nicht drauf. Der Geist spricht über das Wort. Also ihr wisst ja, dass ich hier uniert, ordiniert bin. Also ich akzeptiere die reformatorischen Bekenntnisschriften, die reformierten, wie auch die lutherischen. Deshalb das halb geöffnete Bäffchen. Die Confessio Augustana schreibt, das ist die wichtige Bekenntnisschrift der lutherischen Kirche, im Artikel 5 vom Predigtamt, es werden verdammt die Lehren, dass wir den Heiligen Geist ohne das leibhaftige Wort des Evangeliums durch eigene Vorbereitung, Gedanken und Werke erlangen. Amen. Genauso ist es. Wenn Leute zu euch kommen und sagen, mir hat der Geist über dich offenbart, dass du in 3 Wochen den Ehemann des Lebens findest, lauft weg. Da sprechen alle möglichen Geister, aber nicht der Geist Gottes. Da nehmen sich Leute Dinge raus, die sind verblendet, die meinen das gut. Es sind zum Teil gläubige Geschwister, aber die sind verführt. Nochmal. Es werden verdammt die Lehren, dass wir den Heiligen Geist ohne das leibhaftige Wort bekommen. Wenn wir Heiligen Geist haben wollen, dann hier drin, da wissen wir, das ist unverfälscht. Alles andere, Fälsch der Widersacher, können wir sicher sein. Und wenn ich von Bekenntnisschriften spreche, nicht nur bei Lutheranern, auch bei den Reformierten, Heidelberger Katechismus, was ist wahrer Glaube? Was ist wahrer Glaube, den wir haben sollen? Da ging es am ersten Punkt drüber. Heißt es da, wahrer Glaube ist nicht allein eine sichere Erkenntnis, in der ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat. Das ist das Erste, ich muss das für wahr halten. Aber dann, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist, jetzt kommt es, durch das Evangelium, das Wort Gottes in mir wirkt. So funktioniert das, dass wir auf den Geist hören. Das heißt, dieses Wort heißt letztlich nichts anderes, lest in der Bibel und lasst euch von dem Geist Gottes bestimmt sein lassen. Das ist so wichtig. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das sagt er eben in der Bibel und in der bibeltreuen Verkündigung. Das ist es, worauf wir zu hören haben. Deshalb sage ich ja immer, Bibel lese. Nicht? Auch das wisst ihr ja, sage ich immer wieder, 2 Kapitel jeden Tag, ein altes, ein neues Testament. Deshalb gebe ich die Hausaufgaben mit, dass ich sage, lest in der Bibel, damit ihr hört auf das, was der Geist zu sagen hat. Dann sagt ja, der Latzel hat keine andere Platte mehr, dann ist das in Ordnung. Und wenn er sagt, Mensch, das haben wir bei ihm verstanden, Jesus legt die Platte auch, entschuldigt, wenn er es immer wieder auf. Dieses Wort hier, wer Ohren hat zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt, das sagt er jeder Gemeinde, der schreibt ja 7-Cent-Schreiben und damit schließt er jedes Mal. Auch nach Philadelphia, nach Smyrna, wo viele Dinge in Ordnung sind. Immer wieder diese Aufforderung, Schluss des Briefes, immer wieder, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Damit kommst du aus Lauheit raus. Das befreit dich, das lässt dich im Glauben wachsen. Wenn du im Wort liest und wenn du dich davon bestimmt sein lässt und wenn du sagst, jawohl, das tue ich auch, aber das muss der Geist machen, unser alter Adam kriegt es nicht. Deshalb ist das so wichtig, das Hören auf das Wort Gottes, das Lesen und dann das Umsetzen, was der Geist einem sagt. Und wenn du geistlich lau bist, dann ist das der Weg raus. Dann falte die Hände, als erstes beten, ihr wisst ja, beten, Bibel, Buße. Erstens beten, Herr, vergib meine Lauheit. Zweitens Bibel lesen, bitten, dass Gott zu euch spricht. Und drittens dann Buße tun über das, was falsch war und die Dinge so tun, wie Gott es euch gesagt hat. Das ist das, wie man dann aus Lauheit rauskommt. Deshalb als letztes hier nochmal der Rat Jesu Christi, höre auf das, was der Geist den Gemeinden und damit auch dir sagt durch sein Wort. Wie man geistliche Lauheit überwindet. Jesus hat es ganz klar der Gemeinde in Laodicea gesagt. Wir wissen nicht, was das Ergebnis war. Und ich habe heute versucht, euch es und mir es auch zu sagen, noch einmal deutlich, wie geistliche Lauheit überwunden wird. Aber ich weiß auch nicht, was das Ergebnis bei mir und bei euch sein wird. Ich bitte und bete darum, dass ihr, wenn ihr lau geworden seid, diese Ratschläge befolgt und von Jesus selber dann aus der Lauheit geführt werdet, indem ihr Gold von ihm kauft, indem ihr sich von ihm weiße Kleider anlegen lasst, indem ihr von Jesus Augensalbe erwirbt, indem ihr Buße tut, indem ihr Jesus die Tür auftut und indem ihr auf seinen Geist hört, was er euch zu sagen hat. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.